Zu meinem 25. Podcast habe ich heute jemand ganz Besonderes zu Gast. Eine Unternehmerin, ausgezeichnet mit dem Role Model Award 2022 als beste Familienunternehmerin, Preisträgerin des Hessischen Gründerpreises in der Kategorie zukunftsfähige Nachfolge und obendrein ist sie auch noch in einem von Männern dominierten Bereich unterwegs, nämlich im Maschinenbau. Und sie macht aber auch ziemlich coole Videos, in denen sie alle möglichen und unmöglichen Teile lasert.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Ich glaube fest an die Zukunft dieses Landes, sagt mein heutiger Gast bei Gewinn mit Sinn. Hat sie zumindest mal so geschrieben. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich freue mich jetzt wirklich sehr, dass ich heute Dina Reit bei mir zu Gast habe. Sie ist Geschäftsführerin von SK Laser, Familienunternehmerin und Corporate Influencerin auf LinkedIn. Und bevor ich es vergesse, sie ist auch noch Beirätin, Podcasterin, Mentorin und ich glaube noch einiges mehr. Hallo Dina, schön, dass du heute bei mir zu Gast bist.
Hallo Jürgen, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wenn man so hört, was du so alles schon gemacht hast und auch machst, hast du das Geheimnis des 96-Stunden-Tags gefunden oder bist du in Wirklichkeit schon über 100 und hast den Stein der Weisen in deinen Händen, so wie Nicolas Flamel aus Harry Potter?
Ja, also ich meine natürlich, das hört sich alles immer krasser an, als es dann in Realität ist. Damit fängt's mal an. Mein Hauptjob ist ganz klar hier SK Laser. Da bin ich die Nachfolgerin. Das ist das Unternehmen, was mein Vater gegründet hat vor 20 Jahren. Das mache ich weiter als Geschäftsführerin und hier ist mein Hauptfokus, ganz klar. Diese ganzen LinkedIn-Sachen.
Der Rest ist dann mehr Hobby.
Ja, nicht Hobby, aber das läuft nebenher, wirklich. Ja, also zum Beispiel viele fragen mich immer so, boah, das mit den LinkedIn-Sachen, wie machst du das alles nebenher? Also meine LinkedIn-Beiträge, die schreibe ich abends irgendwann, ja. Und meinen, keine Ahnung, den Podcast zum Beispiel nehme ich alle zwei Wochen mal so für eine Stunde mal schnell mit der Lena Schaumann zusammen auf, zack, ja. Wirklich, das muss nebenher laufen. Also Fokus ist natürlich ja. Das Unternehmen, klar.
Da sind wir auch schon beim ersten Thema. LinkedIn hast du gerade gesagt. Du hast ja auch den Hessischen Gründerpreis bekommen. 2021 war das, ne? Mhm. Die Grundlage war dafür ja auch so, dass du als relativ junge Nachfolgerin ins Unternehmen gekommen bist. Und du hast in dem Video erzählt, dass du in der Vorbereitung dazu so einiges gelernt hast, wie man Videos erstellt und noch so einiges mehr. Ist das so der Grund, dass so die Basis für den Erfolg auf LinkedIn war? Weil da kann man dich ja durchaus Corporate Influencerin bezeichnen mit deinen jetzt fast 54.000 Followerinnen.
Ja, also erstmal beim Hessischen Gründerpreis waren wir einer der Preisträger, da waren wir unter den Top 3, aber gewonnen hat Sebastian Bors, der ist ein externer Nachfolger, ganz tolle Nachfolge. Ja, wir dürfen uns alle Preisträger nennen, netterweise, aber Gewinner nicht. Das ist der Sebastian. Und genau, da hatten wir dieses Video gemacht und da habe ich gerade angefangen mit LinkedIn. Also ich würde sagen, boah, vielleicht hatte ich da so 6.000 Follower, sowas in die Richtung. Also das war auf jeden Fall noch in meiner Anfangszeit. Angefangen wirklich mit LinkedIn da überhaupt ein bisschen aktiv zu werden, habe ich 2020. Aber den Grundstein gelegt hat eigentlich mein Vater mit mir, als ich noch in der Schule war. Da haben wir nämlich unsere ersten YouTube-Videos aufgenommen, wo ich so vor unserer Laseranlage, also vor irgendeiner Laseranlage stand und dann so diese Anlage beschrieben habe. Und mein Vater hat mich gefilmt und dann haben wir das bei YouTube hochgeladen. Gibt's noch auf unserem YouTube-Kanal von SK Laser. Ja, genau. Und dann in dieser Corona-Zeit, als die ganzen Messen ausgefallen sind, die für uns wirklich ein super wichtiger Marketingkanal waren, da haben wir dann irgendwie so gedacht, okay, was macht man jetzt? Wir sind nicht mehr auf den ganzen Messen unterwegs. Wie gehen wir da vor? Und dann sind wir, wie glaube ich die meisten, auf die Idee gekommen, dass das eben online passieren muss. Also dann waren wir auf Online-Messen, haben uns auf irgendwelchen Plattformen listen lassen. Ja, und dann haben wir auch halt bei Social Media mehr gemacht. Und LinkedIn hat mir einfach immer gut gefallen. Dann habe ich da angefangen, diese Videos da zu posten, die wir ja eh bei YouTube auch schon gemacht haben. Und irgendwann wurde das mit LinkedIn so stark und so groß. Und natürlich, da haben ja auch Dinge wie der Hessische Gründerpreis geholfen dann zwischendrin, dass ja, das wirklich einer unserer Hauptmarketingkanäle sind, der eben auch dann wieder zu anderen Dingen führt, also wie irgendwie Zeitungen oder dann Fernsehbeiträgen. Und also gerade denke ich wieder drüber nach, wir müssten mal wieder ein YouTube-Video machen, weil wir das wirklich schändlichst vernachlässigen, weil ich immer im Hochformat jetzt aufnehme und leider über diese eine Minute gehe, die da bei YouTube-Shorts nur zulassen. Ja, also du siehst auch da, ich habe doch nicht unendlich viel Zeit. Man fokussiert sich halt auf das, was gut läuft.
Gut, du bist also doch ein Mensch und nicht irgendeine heimliche Zauberin, Hexe, was man da bei Harry Potter so kennt. Gut, Gott sei Dank. Aber was du gerade gesagt hast, es heißt, ihr hattet auch Erfolg damit. Ihr habt tatsächlich dann über LinkedIn oder über diese Präsenz auch Kunden gewonnen.
Oh ja.
Das ist ja der Traum jedes Menschen auf LinkedIn, dass man Kunden darüber gewinnt, ne?
Genau. Also Kunden gewinnen. Also erstmal sind es ja Leads, die man da gewinnt. Und dann werden die irgendwann zu Kunden. Ja. Genau. Dann Mitarbeitende natürlich auch. Und es ist, glaube ich, einfach auch das Branding. Vorher war zum Beispiel mein Vater ganz klar das Gesicht des Unternehmens. Und das war für mich auch so ein bisschen so eine Challenge. Wie schaffe ich das, dass ich das Gesicht werde? Und das habe ich über LinkedIn geschafft, dass jetzt mein Gesicht eben ganz stark mit der Brand SK Laser verknüpft ist. Und dann, ja, dadurch, wenn du einfach es schaffst, die Marke bekannt zu machen, klar, dann gewinnst du irgendwie dadurch dann auch Aufmerksamkeit. Wenn halt jemand einen Laser braucht, dann denkt er, oh, melde ich mich mal bei der Dina.
Das heißt, ihr habt da gar nicht dann Leute angeschrieben, also ihr aktiv angeschrieben haben, sondern die sind wirklich auf euch zugekommen aufgrund dieser Präsenz und was du da gemacht hast.
Nee, genau. Also das mache ich gar nicht. Ich schreibe, da habe ich nicht die Zeit für. Ja. Und da gibt es ja Leute, die nutzen Sales Navigator und so. Und das, also ich finde das alles super, dass Leute da das machen und da natürlich dann auch super targeted ihre Kunden gewinnen und sowas. Manchmal, wenn ich dann so sehr hochprofessionellen Marketern auf LinkedIn erkläre, was ich so mache, dann kratzen die sich manchmal am Kopf und denken so, hä? Also,
ja, aber
was ich mache...
Der Erfolg gibt euch ja recht.
Ja, ja, genau. Also für uns funktioniert so super. Ich mache wirklich das Posten. Also ich überlege mir, was könnte ich so posten? Dann habe ich so eine Liste, meinen Contentplan. Dann, das ist einfach so eine Ideensammlung. Dann machen wir eben die Videos. Eine Mitarbeiterin schneidet die Videos. Ich schreibe die Texte. Ich veröffentliche nach wie vor. Ich plane auch mal vor, aber ich bin immer diejenige, die das Knöpfchen drückt. Und genau, und dann kommentiere ich natürlich, also sowohl bei meinen Beiträgen als auch irgendwie bei Beiträgen von, keine Ahnung, Bekannten oder so, wo ich so denke, ah, das ist spannend. Und ja, dann gehe ich auch mal in meine Nachrichten, wobei ich da auch jetzt schon eine Mitarbeiterin habe, die durchsortiert und guckt, weil ich doch relativ viel Spam da auch bekomme.
Ja,
und guckt so ein bisschen durch halt, genau, was interessant ist, was relevant ist.
Mhm. Ja, was ich bei dir spannend finde, du bist ja auch jemand, der mit einer ganz klaren Haltung da unterwegs ist. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das ist ja auch durchaus dann ein bisschen politisch, würde ich gleich gerne nochmal drauf eingehen. Aber würdest du so aus deiner Erfahrung her generell sagen, das wäre eigentlich ein richtig kluger Ratschlag an alle Unternehmerinnen und Unternehmer, sich da stärker zu zeigen? Weil das ist ja noch nicht unbedingt das Übliche, ne? Also es gibt ja viele, die sind da ja gar nicht unterwegs.
Ja, also ich glaube, dass Social Media funktioniert, ist eigentlich, das hat sich bewiesen. Und ich habe das immer gesehen, so, keine Ahnung, bei der Gaming-Industrie, bei der Beauty-Industrie, bei der Getränke-Industrie, die haben ja schon vor langer Zeit angefangen und bei YouTube oder bei Instagram Werbung geschaltet, Influencer gebucht und so weiter. Und ich habe damals immer gedacht, oh, es wäre so cool, wenn wir ein Produkt hätten, was man auch irgendwie über Social Media zeigen könnte. Und da war LinkedIn dann für mich irgendwie die richtige Plattform. Wahrscheinlich irgendwie könnte man das Konzept sicherlich auch auf eine andere Plattform anpassen, aber für mich hat es einfach da jetzt Sinn ergeben bei LinkedIn. Und ich denke, ganz oft ist in den Köpfen von den Leuten, dass Social Media nur bei B2C-Produkten funktioniert. Wir haben ein sehr klares B2B-Produkt, also so ein Laser, wenn du nicht in der Branche bist. Klar, du hast vielleicht eine Assoziation zu Star Wars, ja, aber das, was wir wirklich mit unseren Lasern machen, also so Oberflächenbearbeitung, das ist, so weißt du, auf irgendwelchen Bauteilen eine Seriennummer, das ist irgendwo drin, damit hat man im tagtäglichen Leben ja gar keinen Kontakt. Und das trotzdem so anfassbar zu machen für die Leute, dass es auf Social Media funktioniert, da muss man erstmal seinen Weg finden, aber es funktioniert über Social Media. Und deswegen, ja, von mir ist das eine Empfehlung, geht auf Social Media, guckt natürlich, was ist der Kanal, der für euch gut funktioniert. Ich würde zum Beispiel niemals sagen, nur LinkedIn ist gut. Ja, ich persönlich mag auch TikTok total gerne. Ich glaube, dass YouTube eine super Plattform ist, weil es eben eine Search Engine ist und die zweitgrößte der Welt auch noch. Also sicherlich eine tolle Idee. Aber auch da jetzt wieder, man hat halt irgendwie bei mir jetzt einen gewissen Fokus und ich habe mich jetzt erstmal auf LinkedIn fokussiert.
Ja, ich hatte ja vor kurzem auch Markus Bolle von Solaris zu Gast. Die stellen Photovoltaik, also die stellen die nicht her, sondern die verbauen Photovoltaikanlagen, machen aber auch Speichermodule. Und der erzählte nämlich auch, dass er 2020 Social Media entdeckt hat. Und bis dahin waren sie so 12 Leute. Und danach, als sie auf Social Media tätig wurden, waren sie dreimal hintereinander Wachstumschampion. Dreimal bei Focus Money und zweimal noch international bei Financial Times. Ja. Weil die wirklich ab durch die Decke gingen. Und er sagte, was denen richtig was gebracht hat, war damals TikTok, ja, weil da schon das Durchschnittsalter bei TikTok 35 Jahre war und sagte, das ist genau die Altersgruppe, wo ich meine Mitarbeiter gesucht habe, beziehungsweise wo die jungen Familien sind, die dann eben ein Haus bauen, Familie gründen und vielleicht über eine Photovoltaikanlage nachdenken. Also der sagt auch, Social Media, das war für ihn wirklich der richtige Durchbruch.
Genau.
Und insofern, ja.
Ja, und
bei
und
euch ja auch.
Und ja. Und der hat halt eine coole Plattform da gefunden mit TikTok. Das funktioniert
genau
gut, perfekt. Ja.
Ja, und er hat auch einen riesen YouTube-Kanal. Ich glaube, mittlerweile über 250 Videos, wo da alles rund ums Photovoltaik, Speicher und dergleichen erklärt. Also Wirklich richtig cool. Lohnt sich auch mal reinzugucken. Genau, aber was ich ganz interessant finde, also zum einen, was du gerade sagtest, du kommst ja aus einer Branche, die jetzt gerade Social Media affin ist, nämlich Maschinenbau. Und ich habe früher auch so einiges im Maschinenbau gemacht. Da hatten wir Kunden auch, eine Hydraulik ganz viel. Und das ist immer ganz speziell. Da gibt's ja diese ganzen Branchenmythen, was dann so funktioniert, was nicht funktioniert. Aber Social Media ist dann ja immer so, Und da finde ich ganz interessant den Vergleich von deiner Social Media Präsenz zu eurer Webseite. Nämlich die ist wiederum so richtig klassisch produktionslastig, so auch typisch Maschinenbau, ne, ganz viel Produkte, ganz viel Technik, aber kaum eine Information über euer Unternehmen. Ja. Also nichts über Werte, Leitbild, Vision. Man kriegt so gar keinen Eindruck von euch als Unternehmen, von eurer Unternehmenskultur. Wie sieht's denn damit aus? Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen?
Also erstmal legst du den Finger in die Wunde gerade. Ja, wir haben eine neue Website und sind gerade dabei, die
irgendwo
abzunehmen. Und natürlich sind da lauter Dinge, die jetzt irgendwie da, ja, wo da irgendwelche Verbindungen dann damit weg sind. Ah, ja. Also ich hoffe, dass wir es ganz bald hinbekommen, die neue Website live zu nehmen, die dann doch nochmal um einiges cooler sein wird. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn das dann geklappt hat. Genau, aber aktuell haben wir noch die alte und das stimmt absolut. Die ist schon sehr technisch. Die ist natürlich einfach ein bisschen veraltet. Genau, da kann man einiges machen. Sehe ich auf jeden Fall so. Gut, was ist so Werte, Kulturbild, Leitkultur hier bei uns bei SK Laser? Wir sind ein kleines Unternehmen, hier arbeiten 20 Leute. Mein Vater ist nach wie vor im Unternehmen aktiv, der arbeitet Teilzeit. Vorhin hat er hier gerade bei mir reingeguckt und hat sich ins Wochenende verabschiedet, sei es ihm gegönnt. Meine Mutter arbeitet zweimal die Woche hier, die arbeitet in der Elektronik mit, macht ein bisschen so Löten und Verkabeln. Und wir sind, also ich mag überhaupt nicht diesen Begriff so, ah ja, wir sind wie eine Familie hier, weil das sind wir nicht. Aber wir sind ein Team. Wir arbeiten zusammen und wenn es eng wird, dann weiß ich, dass ich hier Leute habe, auf die ich mich verlassen kann und denen ich vertraue. Und da habe ich wirklich jetzt viel drüber nachgedacht in letzter Zeit, dass das Thema Vertrauen für mich bei meinem Team, das ist für mich total essentiell. Also ich verlasse mich auf die, sagen wir erstmal fachlich, ja. Weißt du, ich bin ja keine gelernte Maschinenbauerin oder Elektrotechnikerin. Das heißt, ich muss mich total fachlich auf die Leute verlassen, dass die mir das so sagen, wie es ist und dass das stimmt, was die sagen. Und das bedeutet natürlich auch viel Verantwortung und auch viel Freiheit für die Leute. Genau, und da muss ich mich einfach auf sie verlassen und ihnen vertrauen können. Und dann vertrauen wir aber auch mit anderen Dingen. Ja? Also wir vertrauen, dass ich meine Mitarbeiter, keine Ahnung, dass der hier unseren Lieferwagen für einen privaten Zweck nutzen darf oder sowas. Also da sind wir sehr großzügig auch. Und das mache ich natürlich auch nur, weil ich den Leuten vertraue, weil ich weiß, dass das gewertschätzt wird und dass hier jetzt, keine Ahnung, dann halt kein Diebstahl oder sowas stattfindet. Das ist mir wichtig. Und ich habe auch gemerkt, also wenn ich jemandem nicht vertrauen kann, weil ich zum Beispiel Angst habe, der sagt mir nicht, wenn er, keine Ahnung, wenn irgendwas Schlimmes passiert, ja, und oder wenn, ich weiß es nicht, ja, also wenn irgendwas passiert und die Leute würden mir davon, würden das dann lieber mir nicht sagen oder mir eine Falschinfo geben, das ist für mich absolute Katastrophe und das ginge auch nicht hier im Team. Ja, also wir sind dann doch so klein, dass wir da das brauchen.
Aber das hat ja neben neben Vertrauen ganz viel mit Wertschätzung, glaube ich, zu tun. Also Wertschätzung einmal von deiner Seite gegenüber den Mitarbeitenden und aber auch wiederum zurück zu dir. Das ist ja auch nie eine Einbahnstraße. Und ich habe so das Gefühl, das scheint bei euch zu funktionieren. Ist das so?
Ja, ich denke schon. Für mich auch einer der ganz wichtigen Punkte ist, ich weiß noch, als ich hier eingestiegen bin, jedes Jahr machen wir eine Mitarbeiterbefragung und in der Mitarbeiterbefragung stand damals, und das weiß ich jetzt noch, und das war 2019, ganz genau weiß ich das, da stand drin, wenn ein Fehler auftritt, also es war quasi so eine Ja- oder Nein-Multiple-Choice-Frage, wenn ein Fehler auftritt, wird nach der Lösung gesucht und nicht nach dem Schuldigen. Und da hatte ich, das waren noch nicht mal viele, aber einer oder vielleicht zwei hatten angekreuzt, nein, es wird quasi nach dem Schuldigen gesucht. Und das hat mich so gestört, das war für mich wirklich so ein Thema, wo ich so gedacht habe, ey, das bringt uns alle überhaupt nicht nach vorne, wenn wir so arbeiten hier. Auch wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter hier hinkommt und der erklärt mir erstmal, warum irgendwas nicht funktioniert und wer da total dran schuld ist. Also da kriege ich, das geht gar nicht. Und dann sage ich auch immer, du, das hilft uns jetzt gar nicht. Wir müssen jetzt erstmal aus dem Schlamassel rauskommen. Und diese Mitarbeiterbefragung, wir machen die, wie gesagt, jährlich. Da wird übrigens das nicht mehr so angekreuzt, sondern jetzt ist es immer, es wird nach der Lösung gesucht. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist witzig. Das erinnert mich an Sophia Adler. Kennst du die von Adlerparkett? Genau, mit der hatte ich auch einen Podcast. Und die hatte das auch erzählt. Da war es dann so, dass das über den Vater auch gekommen war, dass der auch immer erstmal nach der Schuld gesucht hat, also nach dem Schuldigen gesucht hat. Und als die dann reinkam als Nachfolgerin, hat sie das so nach und nach umgedreht, dass sie erstmal nach der Lösung gesucht hat. War das bei euch womöglich auch so ein bisschen so? Das ist ja vielleicht auch durchaus ein Generationenthema, oder? Oder kann man es gar nicht so sagen?
Ja, ich weiß das nicht. Also so eine Kultur wird natürlich schon stark von dem Geschäftsführer oder von der Geschäftsführerin beeinflusst, das ist ganz klar. Aber ich habe schon auch erlebt, wir haben ja auch eine zweite Führungsebene, also das Problem kann auch woanders hergekommen sein, das kann ich jetzt so eigentlich nicht bewerten. Ich würde, um ehrlich zu sein, eher sagen, dass mein Vater da nicht so der Typ für ist. Aber keine Ahnung, was weiß ich, was da passiert ist vor 2019.
Ihr habt's gedreht, alles gut. Genau. Das ist eh ganz spannend. Dein Vater hat ja das Unternehmen 2005 gegründet, ne? Und du hast dich schon dann 2017 entschieden einzusteigen, was du dann 2019 ja umgesetzt hast. Ich stelle mir das irgendwie gar nicht so einfach vor, schon so früh als Nachfolgerin in ein auch letztendlich ja sehr junges Unternehmen zu gehen. Das war ja da gerade mal 14 Jahre alt. Lief das dann alles so reibungslos ab oder gab es auch Phasen, in denen du das mal bereut hast? Wie lief die Zusammenarbeit da mit deinem Vater und so? Wie war das damals?
Also wenn dir ein Nachfolger erzählt, es würde alles super easy laufen, erzählt der Nachfolger dir nicht die Wahrheit.
Okay, gut zu wissen.
Das ist so. Ich habe wirklich mit so vielen Nachfolgern jetzt schon gesprochen. Ich meine natürlich, es gibt wahrscheinlich den einen oder die eine, bei der alles ganz toll von Anfang an gelaufen ist und alles war super geplant. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Schnitt. Als ich eingestiegen bin, habe ich mich schon darauf eingestellt, dass ich natürlich viel lernen werde und dass das auch mal anstrengend wird. Und ich habe das ja auch mitbekommen, was für einen Einsatz mein Vater immer schon gebracht hat. Das wusste ich so, aber ich habe es mir um einiges einfacher vorgestellt, als es dann hinterher war. Nachfolge bedeutet, also bei mir war das auf jeden Fall so, ich war super jung, ich war 27 und gerade frisch aus dem Studium. Dann kam ich dahin, ich hatte keine Ahnung von irgendwas und du läufst gegen eine Wand aus Verantwortung. Also ich hatte dieses irgendwie, ich muss mir und meinen Erwartungen jetzt gerecht werden. Ich habe jetzt hier das Leben für meinen Mann und mich schon sehr drastisch gelenkt, dadurch, dass ich entschieden habe, im Unternehmen einzusteigen. Wir wohnen jetzt zum Beispiel in Wiesbaden, haben wir vorher nicht. Ich habe Verantwortung für das Leben meiner Eltern übernommen. Ich übernehme Verantwortung hier für das Team und auch für deren Familien zu gewissen Teilen. Und natürlich ist es auch irgendwie eine Verantwortung in der Partnerschaft zu Kunden und Lieferanten. Und das als so ein junger Mensch, der irgendwie so keine Ahnung von irgendwas hat, das war schon ganz schön heftig. Muss ich dir ehrlich sagen.
Und dann kommt ja bei dir noch oben drauf, dass du als relativ junge Frau, jetzt auch nicht gerade Ingenieurin, denke ich, ne?
Nee, war ich.
Dann auch noch in so einer von Männern dominierten Branche unterwegs warst, im Maschinenbau. Das ist ja mit Sicherheit auch nicht einfach gewesen.
Nee, das war alles
ganz seinen Platz zu finden.
Also am Anfang, ich war wirklich, oh, ich habe mich da total schwer mitgetan. Und wir haben dann eine Beraterin dazu genommen. Das hat total geholfen. Die hat dann so einen Meilensteinplan mit uns aufgestellt. Mit der haben wir dann überlegt, wie wir das ganze Thema angehen. Wir haben dann regelmäßig Workshops gemacht. Also alle 6 bis 8 Wochen haben wir hier einen halben Tag lang zu dritt einen Workshop gemacht. Das war super. Das hat ganz, ganz, ganz viel geholfen. Und dann habe ich außerdem hier bei uns intern mit jedem zusammengearbeitet. Und da habe ich mir richtig viel Zeit genommen. Ich habe dann hinterher ein Jahr lang in der Konstruktion gearbeitet. Das war super, weil ich dadurch sehr viel technisches Wissen mir angeschafft habe und natürlich mit den Mitarbeitenden auch nochmal in einer ganz anderen Art und Weise den Umgang bekommen habe, weil wenn du mit den Leuten zusammenarbeitest, ist schon cool. Und dann, ja, also dann hattest du ja so ein bisschen gefragt, wie es mit meinem Vater war. Also bei mir war es am Anfang so, ich habe gedacht, also ich habe mich echt gefragt, ob ich das schaffen kann. Ob ich hier als junge Frau, ganz anderer Background, ob ich das schaffe, Geschäftsführerin zu sein, war ich mir nicht so sicher. Und ja, und dann hinterfragst du dich total, also das war alles gar nicht so einfach. Aber jemand, der immer an mich geglaubt hat, war mein Vater. Und cool. Ich weiß noch ganz genau, wie wir hier saßen und ich war wieder mal total fertig und habe gedacht, oh Papa, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hinbekommen werde. Und mein Vater so, doch, du schaffst das. Ich denke, dass du das schaffen wirst. Ich traue dir das 100%ig zu. Und ich weiß noch, dass er das so in mir gesehen hat, das hat mir so geholfen. Wirklich so, so, so sehr. Ich bin so dankbar dafür, dass mein Vater mich da so bestärkt hat, dass der mir den Rücken gestärkt hat. Ja, und ich arbeite sehr gerne mit meinem Vater zusammen. Ich finde es eigentlich schon fast traurig, dass er jetzt in Teilzeit gegangen ist und dann nächstes Jahr möchte auch ganz aus dem Unternehmen rausgehen. Also ich gönne ihm das total, aber ich sehe es jetzt als ein ganz großes... er wird fehlen und ich sehe es als ein ganz großes Privileg an, dass ich... Zeit oder so viel Zeit mit meinen Eltern hier verbringe. Und ja, also wie gesagt, wir verstehen uns wirklich sehr gut. Klar, da auch die Beraterin hat da nochmal viel geholfen. Ich glaube, was sich viele gar nicht vorstellen können, ich bin jetzt noch enger mit meinem Vater, als ich es davor war, also bevor ich hier eingestiegen bin. Und wir haben immer schon ein gutes Verhältnis gehabt. Aber mein Vater hat schon halt viel gearbeitet. Und wenn dann diese Dimension dazu kommt von dem Unternehmen und man teilt eben diese Sorgen, die da auch mal zusammen, die da dranhängen. Und ich weiß noch, wir waren irgendwie mal zusammen im Skiurlaub und dann kam irgendwie eine richtig gute Nachricht. Und ich hatte das, als wir auf der Hütte waren, zum Mittagessen habe ich das gecheckt auf dem Handy. Und dann lagen wir uns wirklich so lachend in den Armen dann, als die Info reinkam. Und das ist eine Verbundenheit. Das ist wirklich schon was Besonderes. Ich weiß, dass viele Nachfolgen auch schwierige Duos, sag ich mal, Konstellationen haben. Und ich glaube, was auch wichtig war dafür, dass das hier so gut gelaufen ist jetzt mit dieser Übergabe, ist, dass ich, als ich eingestiegen bin, habe ich gesagt, die Familie geht über der Firma. Und wenn das nicht klappen sollte hier mit der Nachfolge, dann möchte ich trotzdem noch Weihnachten mit meinen Eltern zusammen feiern können. Und sollte irgendwie so eine knallharte Situation entstehen, dann werde ich mich für die Familie entscheiden. Und das war eine Entscheidung, die ich sehr bewusst getroffen habe. Und dann war, natürlich ist es auch super wichtig, mein Vater hat immer schon gesagt, Dina, du kannst es so machen, wie du willst. Und wenn wir hinterher ein ganz anderes Produkt verkaufen, mach das, ja. Also mach es so, wie es passt. Und das hat auch dann bedeutet, dass wir natürlich in den letzten Jahren hier viele Sachen geändert haben. Also die Organisation umgestellt haben, Leute vielleicht auch mal eingestellt haben, wo mein Vater jetzt nicht 100%ig überzeugt war. Aber er ist diese Schritte dann mitgegangen und hat gesagt, Dina, du bist die Zukunft, du musst die Entscheidungen treffen, dann machen wir es jetzt so, wie du es willst. Und das bedarf auch viel Charakterstärke, wenn man das selber so aufgebaut hat, fein säuberlich. Ja? Und dann kommt da so ein Jungspund und macht alles anders. Also du hörst es, ich schwärme da echt total.
Absolut.
Ich finde es super, ich kann es nur empfehlen. Und ja, mein Vater ist da schon ein ganz toller Partner an meiner Seite hier im Büro. Ja.
Ja, da sind wir tatsächlich beim ja durchaus gar nicht mal so uninteressanten Thema, denn es haben ja gerade ganz viele Unternehmen im Mittelstand in den nächsten Jahren das Problem, dass sie wohl schließen werden. Man redet da von mehr als 250.000 Unternehmen und die finden alle keine Nachfolge. Da will wohl keiner so richtig ran. Die finden das weder in der Familie noch extern. Ein Grund könnte sein, dass es eben in den jungen Generationen auch nicht mehr so drin, also nicht mehr so in ist, sich in ein Thema zu verbeißen oder auch mal, ja, das ist ja auch eine Überzeugungsarbeit, dann da auch mal auf was zu verzichten. Kunden. Aber letztendlich wird das natürlich dem Standort Deutschland schaden, wenn so viele Unternehmen schließen. Und es geht ja auch unglaublich viel Wissen verloren.
Ja.
Weil wenn ein Unternehmen zumacht, ist dieses Wissen erstmal weg. Du bist ja auch letztendlich sehr aktiv und ziemlich viel unterwegs. Welche Erfahrung hast du da so gemacht in deinem Umkreis mit anderen Unternehmen? Bekommst du da auch einiges mit?
Ja, also dieses Thema Nachfolge, ich brenne da ja wirklich für. Und weißt du, Jürgen, ich habe diese ganzen Gedanken, die Leute dann umtreiben, die habe ich ja auch alle gehabt. Ich habe mich ja auch gefragt, will ich so wie mein Vater dann auch am Wochenende dann mitunter an PC ja. gehen müssen oder die Messen, dann später Abende und immer bereit sein und dann halt auch dieses emotional wirklich voll da drin sein, will ich das wirklich? Ich finde es immer so lustig, weil heutzutage wird ja gesagt, ja, man sucht eine sinnhafte Arbeit, etwas, wo man wirklich was bewegt und so. Und dann denke ich immer, ja, also sinnhafter und mehr bewegen, als ich das jetzt hier fühle in meinem Job, das geht gar nicht. Es ist wirklich so, dass ich das, was mein Vater aufgebaut habe, hat, weiterführe, dass ich hier Teammitglieder habe, deren Leben wir finanzieren, deren Familien wir finanzieren. Das ist, finde ich, unglaublicher Sinn. Ja, das, und ich identifiziere mich da sehr mit. Es gibt leider einige Unternehmen, die keine Nachfolger finden. Es gibt auch die externe Unternehmensnachfolge, klar. Das ist auch eine Option. Super, aber es ist immer noch zu wenig. Und genau, wie du sagst, es ist super, super traurig. Viel Wissen, was verloren geht. Viele, viele, viele Jobs, die da dranhängen. Und natürlich ganz schlecht für den deutschen Standort. Ja, um ganz ehrlich zu sein, mich macht das so ein bisschen auch sprachlos, diese Geschichte. Ich versuche, das Thema Nachfolge zu pushen und den Leuten da ein Verständnis für zu geben, wie gut das sein kann und wie viel man es dann eben doch auch selber gestalten kann. Also der Gestaltungsspielraum, den ich habe oder auch zum Beispiel diese Selbstwirksamkeit, die ich habe. Also wie viele Leute kenne ich, die mir sagen, ja, ich habe zwar einen super sicheren Job, 36 Stunden bei einem Konzern XY, aber die Hälfte der Zeit arbeite ich für einen Papierkorb, weil mein Chef das alles nicht annimmt. Dann denke ich immer so, Gott, Katastrophe. Das mache ich auf jeden Fall nicht. Also ich arbeite hier nicht für einen Papierkorb. Ja. Das, was ich mache, da sehe ich direkt einen Effekt. Mir macht das riesig Spaß und ich glaube, dass es noch viel mehr Leuten Spaß machen würde, wenn man ja sich mal vielleicht auch einfach traut. Also ich glaube, viele Leute, die sind halt so am Zweifeln. Ja, und dann machen sie es halt lieber nicht, sondern das, was halt sicher scheint, lieber mal. Aber dann denke ich andererseits auch, gerade im jungen Alter, also zum Beispiel bei mir war es so, ich bin eingestiegen und ich habe mir gesagt, okay, ein Jahr habe ich jetzt auf jeden Fall mal Freischusszeit hier. Wenn ich das nicht machen will, dann gehe ich einfach wieder. Und habe das auch mit meinem Vater so besprochen. Also einfach mal ausprobieren ist da meine Meinung. Und wenn es halt nicht klappt, dann halt nicht. Aber
gibt's einen Plan B.
Genau, aber es gibt halt so krasse Chancen, die Nachfolge bietet.
Ja. Ich erlebe ja gerade bei dir eine irre Begeisterung dafür. Ich stell mir gerade vor, man müsste mit dir so eine Kampagne machen, so eine Nachfolgekampagne. Role Model bist ja ohnehin schon als Familienunternehmerin, wird doch eigentlich perfekt passen. Stell dich auf der Bühne und dann müssten wir mit dir eigentlich massenweise die Leute überzeugen, dass es sinnvoll ist, da solche Sachen zu machen. Und das Spannende ist ja, du warst ja, glaube ich, damals 13, als der Vater das Unternehmen gegründet hast und hast dann eigentlich als Jugendliche ja auch bestimmt eine schwierige Zeit, Pubertät und so. Ich sehe es ja auch gerade an meiner Tochter, die ist 15. Da hast du ja auch mitbekommen, wie der sich wahrscheinlich richtig reingehängt hat und dann mit Sicherheit auch viel, viel weniger Zeit für die Familie hatte, als ohnehin dann schon vielleicht zur Verfügung stand. Das heißt, du hast ja eigentlich dann als Jugendlicher auch erstmal den, ich sage jetzt mal, den negativen Teil des Unternehmertums mitbekommen. Ne?
100%.
Und bist trotzdem so drin, ne?
100%. Also, und das war auch der Grund, warum ich, als ich mit der Schule fertig war, habe ich immer gesagt, auf gar keinen Fall gehe ich zur SK Laser. Also, das ist schon mal klar.
Ja, hat ja. sich ja...
Hat geklappt.
Ja, hat geklappt, genau.
Ja, also genau, als ich war gerade noch 12, als er gegründet hat und genau, ich habe das mitbekommen und das waren wirklich keine Herrenjahre. Also für die gesamte Familie war das ziemlich entbehrungsreich und jetzt, ich habe ja jetzt auch dann Zugang zu den Zahlen und kann sehen, was mein Vater so in den ersten Jahren verdient hat, was sich ja an Umsatz gemacht hat und dass mein Vater das, also die ersten 5 Jahre, keine Ahnung, wie der das geschafft hat, das durchzuziehen. Was der für eine mentale Stärke hat, unglaublich. Und dass meine Mutter da immer, also ich komme aus so einer ganz klassischen Familie, meine Mutter nicht arbeitend, also hat uns Kinder großgezogen und mein Vater hat eben gearbeitet. Die hat immer dann zu ihm gehalten und ich weiß, dass es auch wirklich nicht einfach war. Ich habe das mitunter auch mitbekommen. Als Kind versuchen die Eltern natürlich da viel von dir fernzuhalten, aber ich habe das schon mitbekommen. Und unglaublich, wirklich unglaublich, dass sie das so durchgezogen haben. Allergrößten Respekt. Und was für Sorgen mein Vater sich da gemacht haben muss, krass. Und das war für mich auch dann ein Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte ich wollte Unternehmerin werden und dann habe ich überlegt, hier Gründung, habe ich ja gesehen, ist echt ganz schön krass. Vielleicht ist es dann besser, wenn ich jetzt die Chance habe, als Nachfolgerin einzusteigen. So kam das bei mir eigentlich. Weil natürlich ist da schon mal ein Produkt da, da ist schon ein Team da, da ist eine Organisation da, da sind Kunden da, das ist ja alles eine ganz andere Nummer. Und dann habe ich aber als Nachfolgerin, habe ich das ja dann gemacht. Aber mein Mann, der hat gegründet. Jetzt habe ich wieder die Gründung zu Hause.
Das finde ich ohnehin spannend. Das habe ich ja gelesen. Dein Mann ist auch Unternehmer. Wie sehen da eigentlich so eure täglichen Gespräche aus am Frühstückstisch? Dreht sich das nur ums Unternehmen oder vermeidet ihr das auch ganz strikt?
Ja, nee, also wir sprechen über alles. Genauso übrigens auch mit meinem Vater werde ich auch immer gefragt. Redet ihr so im Privaten oder im Urlaub dann auch darüber? Ja, wir reden schon auch mal über die Firma. Klar, natürlich hat man manchmal so, dass man sagt, boah, ich kann da gerade jetzt echt nicht drüber nachdenken. Bitte mal ausklammern. Das machen wir schon. Also jetzt heute Morgen zum Beispiel haben wir über die Firma gesprochen. Klar, sowohl von meinem Mann als auch von mir. Und ich finde es auch super, dass wir uns da gegenseitig so Empfehlungen geben können, dass wir auch diese... Es ist ja dann doch etwas anderes, wenn man Unternehmer ist und versus zum Beispiel Führungskraft in einem Unternehmen. Ja, also das ist halt, ja, es ist schon noch ein bisschen anders, glaube ich. Und dass ich da jemanden habe, der meine Perspektive versteht, so diese existenziellen Ängste, direkt gefolgt von absoluten Hochs, wo du denkst, okay, und jetzt geht's richtig ab, ja. Und dieses Mindset, was da eben durch das Unternehmertum irgendwie so kommt, dass er das versteht und da irgendwie an meiner Seite ist, das ist schon toll.
Aber was mir gerade auch durch den Kopf ging, wie kam eigentlich der Vater damals auf die Idee, so quasi aus dem Nichts ein Unternehmen rund um Lasertechnik aufzubauen? Ich meine, auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen, oder?
Ja, also mein Vater ist wirklich so Gründer by heart. Der hat schon echt einige Unternehmen gegründet.
Ah.
Und war aber jetzt vor SK Laser, war er Geschäftsführer, also angestellter Geschäftsführer bei einem Unternehmen aus England. Und genau, da hat er eben hier den Deutschland-Geschäftsführer gemacht und das, ich glaube, er war genau 48 Jahre alt war er, als das Unternehmen ihn dann gegangen hat. Ja. Nach so einer 5-Jahres-Periode war das halt so ein bisschen so Schleudersitz. Und dann hat er so überlegt, oh, mache ich nochmal so einen Job, wo ich dann halt wieder turnusmäßig ausgewechselt werde? Oder mache ich nochmal eine Gründung? Und dann hat er sich eben für die Gründung entschieden. Und er hatte einen Bekannten, mein Vater ist quasi der Wirtschaftler und der Bekannte, das ist der Techniker gewesen, also der Ingenieur. Und das war aber dann so, dass da ist die Frau dann gerade schwanger geworden. Das heißt, die hatten gerade das Unternehmen gegründet, alles eingetragen. Und ja, und dann wollte der andere dann lieber doch nicht mehr dabei sein. Und mein Vater hat dann gesagt, ja klar, also ist schon okay, hat ihn jetzt gezwungen und dann, ja, war mein Vater eben dann alleine und er hat trotzdem aber weitergemacht.
Krass.
Ja.
Ja, ganz schön krasse Story.
Ja.
Sehr spannend, aber da merkt man vielleicht so ein bisschen, wo das bei dir herkommt, dass du so auch da sehr straight und tough unterwegs bist. Auf LinkedIn plädierst du ja auch immer mal wieder gerne so für den Leistungsgedanken. Ist ja eh gerade ein Riesenthema, glaube ich, auch in der Politik wird immer wieder so drüber diskutiert. Wie kommt das denn so bei euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an? Finden die das gut?
Also ich weiß natürlich, dass ein paar von meinen Leuten meine LinkedIn-Sachen mitlesen, manche auch nicht. Ja, ich wurde auch schon auf Beiträge angesprochen und grundsätzlich finden die Leute das eigentlich ganz cool, dass ich das mache bei LinkedIn, weil dadurch das Unternehmen eben bekannter ist und das auch für sie dann cool ist, wenn sie irgendwo hinkommen und dann sagen, ja, ich arbeite bei SK Laser und dann wird gesagt, ah ja, die kenne ich doch, ja, tolles Unternehmen. Also da freut man sich ja auch. Und außerdem hatten wir schon die Tagesschau und das Heute-Journal da und haben dann irgendwie unsere Leute gefilmt. Da haben die sich natürlich auch gefreut. Das war cool. Aber also jetzt zum Beispiel mit dem Leistungsgedanken. Also ich glaube, das ist etwas, was ich auch einfach so kommuniziere. Ja, ich meine, natürlich, klar, Leute sind mal krank oder sowas. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber dass grundsätzlich wir hier alle unseren Job machen müssen und dass wir hinterher halt Maschinen verkaufen müssen, Maschinen bauen und die hinterher an einen Kunden ausliefern, der hinterher glücklich sein soll. Das ist das, womit wir uns hier alle am Leben halten, womit wir hier unsere Brötchen verdienen. Und das kommuniziere ich schon immer sehr klar. Ja, also ich sage dann auch, okay, das hat jetzt Priorität, das muss jetzt passieren, weil wir müssen auch hier die Rechnung nochmal schreiben. Ja, also das sind schon Dinge, die ich ganz klar sage. Und ich glaube, dass das auch gut ist für die Leute, weil sie dann eben auch sehen, okay, Dina hat da schon auch den Fokus eben, dass hier das Unternehmen läuft. Und ja, ich sag mal, das Schlimmste für die Leute wäre ja, wenn ich jetzt verantwortungslos mit den Finanzen umgehen würde oder ich sag mal, ihre Jobs aufs Spiel setze und sie können gar nichts hinterher dafür, dass, wenn es dann schlecht läuft, sondern ich habe es total verbockt. Ja, ja, also
Thema VW.
Ja, genau. Genau, also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir uns alle bewusst sind, dass nur die Leistung uns wertschöpfend macht und auch wettbewerbsfähig. Wir sind jetzt in einem Markt unterwegs, in dem wir ganz klar Wettbewerb aus China erfahren. Und wenn wir uns da nicht warm anziehen und ordentlich Gas geben, dann gucken wir denen bald nur noch zu und sehen die von hinten.
Ja, das ist ja eh so ein Thema. Wie siehst du da die Zukunft generell vom deutschen Maschinenbau auch unter den sich entwickelnden politischen Veränderungen? Gerade die USA sind ja auch so traditionell ein wichtiger Markt für den deutschen Maschinenbau, für die Unternehmen. Und da wird es ja jetzt in Zukunft auch nicht leichter, wenn Trump da wieder mit seinen Zöllen kommt oder mit seinem doch sehr, ja, doch nationalistisch geprägte Politik, eher so America First halt. Und ja, mal gucken, wie es uns geht. Da kommt ja einiges auch auf euch zu. Macht euch da auch gerade Sorgen oder bereitet ihr euch da schon vor auf das, was da kommen wird?
Also ich glaube, dass der amerikanische Markt ist, glaube ich, gar nicht so sehr das Problem, weil die Zölle auf die deutschen Produkte, die werden gar nicht so drastisch ausfallen wie jetzt die auf die chinesischen. Und bei den chinesischen Produkten, da sehe ich das Riesenproblem, wenn der Markt USA wegfällt, dann werden diese Produkte ja irgendwo hinfließen und die werden
nach Europa,
glaube ich, genau, nach Europa kommen. Und in Europa werden die dann mit Dumpingpreisen hier den Markt überschwemmen, damit die eben gekauft werden. Und da sehe ich wirklich einen Fehler oder ein Problem, wo wir sehr genau schauen müssen. Wenn ich jetzt mich auf die Lasermaschinenbranche beziehe, dann sage ich mal, dass wir hier den Vorteil haben, dass wir sehr gut in diesen Automatisierungs-Sonderanlagen sind. Und aus China kommt viel Standard, die auch sehr gut sind. Und ich glaube, dass dieser Fokus auf die Sondermaschine, dass das uns in Deutschland erstmal weiterbringt.
Das heißt Spezialisierung, ganz klar. Mhm. Ja. Hast du denn so das Gefühl, dass ab März, wenn die Wahl gelaufen ist, die Wirtschaft wieder besser in Schwung kommen wird? Also ich habe ja, über Habeck sagen ja alle, das wäre ein ganz schlechter Wirtschaftsminister. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel Friedrich Merz angucke und was da aus der CDU kommt, frage ich mich langsam auch, ist das die Wirtschaftskompetenz von heute, was wir für die Zukunft brauchen, oder noch die von 1990? Kommen wir damit wirklich weiter? Also wie ist da so bei den Unternehmen das Gefühl, wird sich da wirklich positiv was ändern? Kommt da eine bessere Stimmung? Und also, bei euch eine bessere Stimmung?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Also erstmal glaube ich, wenn jetzt neu gewählt wird, wird nicht sofort ein Effekt auf die Wirtschaft einsetzen. Insofern, als dass da ganz viele neue Gesetze und alles ist auf einmal anders kommen werden. Vielleicht werden ein paar Sofortgesetze oder Entschlüsse gefällt, die dann einen positiven Effekt haben. Das ist vielleicht möglich. Da müssen wir mal schauen, wer da an die Macht kommt. Aber wo ich, sage ich mal, mir die größte Hoffnung mache, ist der Effekt, den eine gute Führung haben kann. Ich wünsche mir, dass wir eine Regierung haben, die mental für einen Aufwind sorgt. Also, dass in den Köpfen der Menschen nicht mehr verankert ist, oh mein Gott, in Deutschland ist alles ganz schlecht. Hier geht alles den Bach runter. Wir sind quasi schon fast Entwicklungsland, ja, in den Köpfen von den Leuten. Also das ist ja unglaublich, das sind ja so Kaskaden, ja. Also das geht von, ja, also die Infrastruktur, also die Deutsche Bahn kommt ja immer zu spät und die Infrastruktur ist eh marode bis zum geht nicht mehr und in Deutschland kannst du ja quasi schon keinen LKW mehr auf die Straße setzen. So, also das geht ja wirklich und dann bist du schon da, dass du denkst, ja, alles Vollkatastrophe, ja. Und ich will damit überhaupt nicht sagen, dass diese Probleme nicht alle natürlich real sind. Absolut. Aber wir jammern natürlich schon auch auf einem ganz schön hohen Niveau. Also wer dann mal sich ein paar Stunden in den Flieger setzt und jetzt vielleicht nicht gerade in die USA fliegt oder nach in irgendeinen Hotspot Peking oder sowas, klar. Aber es gibt schon ganz, ganz, ganz schön andere Lebensrealitäten auf dieser Welt. Ich glaube, dass wir viel bei uns hier in Deutschland haben, womit wir ganz eine positive Entwicklung machen können. Aber ich glaube, dass mental richtig viel im Argen ist hier. Und das Thema Leistungsgedanke, dass da nicht die richtigen Ansätze derzeit sind. Ich glaube, dass die Führung derzeit nicht gut ist, dass das Land sich auch so ein bisschen haltlos fühlt.
Und fehlt die Vision? Fehlt die Vision?
Ja, Vision.
Also Kennedy hat das, Kennedy hat das ja damals geschafft, ne? Ja. Als er diese Vision rausbrachte, wir wollen in 10 Jahren einen Menschen auf dem Mond und wieder zurückbringen, hat das ja einen unheimlichen Effekt gehabt, weil ganz viele Dinge plötzlich ins Laufen kamen, die bis dahin überhaupt, wo alle dachten, das ist nicht möglich. Und das ist ja einfach nur jemand, der eine Vision hatte und auch nicht wusste, wie er sie umsetzt, ne?
Genau. Ja, also dieses Chaka, wir schaffen das und wir spucken in die Hände und dann klappt das. Das fehlt mir so ein bisschen.
Mhm. Aber im letzten Jahr gab es ja eine sehr, sehr schöne Serie im Manager-Magazin, die wirst du bestimmt auch gesehen haben, Deutschland geht den Bach rauf. Die war ja wirklich toll und da wurden ja, ich weiß nicht, 60 oder 90 Manager, Unternehmer interviewt, die dann erzählt haben, wie positiv sie Deutschland sehen. Das Problem ist natürlich, dass sie in der großen Bevölkerung leider nicht gelesen werden. Es ist halt dann schon sehr spezialisiert.
Das Handelsblatt hat auch eine ganz tolle Kampagne Ende letzten
Jahr genau. gemacht. Ja, genau. Ja. Die habe ich auch gesehen. Also da gibt es ja durchaus tolle Ansätze. Ich glaube, das müsste halt nur in die breitere Öffentlichkeit. Genau, was würdest du denn so als Wirtschaftsministerin als erstes tun? Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, etwas für den deutschen Mittelstand zu tun, was wäre so das Erste, wo du sagen würdest, da müssen wir unbedingt ran, das setze ich jetzt um?
Boah, jetzt mache ich mich richtig unbeliebt.
Mach mal.
Also Wunschdenken, ja, wirklich Wunschdenken. Ja. So, ich würde das Lieferkettengesetz würde ich absägen. Also gerade für so kleine Unternehmen wie uns ist das wirklich eine Vollkatastrophe. Ich glaube, dass wir unseren Arbeitsmarkt wieder mobiler machen müssen. Hiermit rede ich über Kündigungsfristen und unkündbare Mitarbeiter. Ich glaube, dass das unserer Wirtschaft nicht gut tut. Und ich glaube, dass das, was wir da zum Beispiel gerade bei VW sehen, mit diesen unglaublichen Arbeitskämpfen mit den also was da Zehntausende von Leuten betrifft, dass das Einzelschicksal ist furchtbar, was dahinter steht von den einzelnen Leuten. Andererseits haben wir derzeit Fachkräftemangel. Das heißt, mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit werden diese sehr gut ausgebildeten Leute von VW auch überall wieder einen Job finden. Aber ja, also ich glaube, dass das echt ein Thema ist, was eigentlich mal angegangen werden müsste, wenn wir uns mal ganz ehrlich in die Augen schauen würden. Tja, habe ich noch was? Also mir fallen sicherlich ganz viele Sachen ein, wenn ich länger drüber nachdenke. Also Bürokratisierung ist eh grundsätzlich so ein Katastrophenthema. Also
das war ja jetzt schon einiges. Und ich glaube tatsächlich, da gibt es bestimmt einige, die sagen, holla, jetzt kommst du mit solchen Sachen an.
Ja,
also Lieferkettengesetz sehe ich auch.
Jetzt sagen, wie unsympathisch.
Ja. Ist ja erstmal eine Meinung. Das ist ich glaube, dass wir generell ja auch erstmal wieder hier endlich auf ein Level kommen müssen, wo wir über diese Themen diskutieren. Ne? Nicht sofort jemand anfeinden. Man sieht es ja jetzt wieder bei dem Vorschlag von Habeck, es kommt eine Idee, über die man diskutieren kann, aber es wird eben sofort ausgeschlachtet und niedergemacht. Und da sehe ich eigentlich das viel größere Problem. Man kann das ja reinbringen und man kann auch so ein Lieferkettengesetz, also ich persönlich sehe es als sehr sinnvoll an, habe mich damit auch viel beschäftigt. Mhm. Aber natürlich ist es für kleinere Unternehmen eine Katastrophe, wenn ich da plötzlich mit Compliance und was weiß ich nicht alles, ne, sobald ich eine Maschine an ein Unternehmen verkaufe, was mehr als 1000 Mitarbeiter hat, bin ich dann voll da drin, muss das alles machen. Und da gibt es natürlich mit Sicherheit Möglichkeit, das für kleine Unternehmen zu erleichtern. Und es bringt ja nicht nur viel Arbeit, sondern auch noch Kosten mit sich. Da muss man einfach mal schauen, wo sind die Pros, wo sind die Kontras, wo gibt es Lösungen für diese ganzen Sachen und nicht sofort sagen, boah, das ist gegen das Lieferkettengesetz, das geht jetzt aber gar nicht oder das, was du gerade mit den Arbeitnehmern vorgeschlagen hast. Das sind ja nur erstmal Ansätze, über die man diskutieren sollte. Und zwar mit Respekt, glaube ich, und Anstand und auch immer ja mit Respekt dem Gegenüber. Deswegen finde ich das jetzt vollkommen okay, wenn du das so sagst. Es ist erstmal deine Meinung, ne?
Ja, und ich glaube.
Und die ist ja auch berechtigt aus deiner Erfahrung als Unternehmerin.
Ja, also ich glaube, ich habe jetzt viel so sehr Positives über Social Media in der Folge schon erzählt, aber da muss man schon auch Social Media einen gewissen Vorwurf machen, weil diese verkürzten Zitate, diese verkürzte Darstellung, die wir eben von zum Beispiel politischen Positionen, aber genauso auch einfach Alltagsmeinungen haben auf Social Media, die fördern eben keine Diskussionskultur. Die machen es eigentlich nur noch schwerer. Ne?
Und dass die Leute mittlerweile ja schon mit spitzen Fingern im absoluten Erregungszustand nur darauf warten, ihre Meinung sofort rauszuhauen, ohne mal drüber nachzudenken. Ich mag da immer noch die alte Kultur des Leserbriefs. Oder als ich damals bei der Bundeswehr war, war die Vorgabe, eine Beschwerde am nächsten Tag nach 24 Stunden DIN A5 Quergeloch handgeschrieben.
Ja.
Das heißt, ich musste erstmal darüber schlafen. Ich musste nochmal drüber nachdenken. Indem ich was mit der Hand schreibe, denke ich nochmal anders darüber nach. Und plötzlich stellte sich das Problem gar nicht mehr als so riesig dar, wie es eigentlich in dem Moment war. Ich habe letztens hier im Kleinen so eine schöne Geschichte gehabt mit meiner Tochter, die kam aus der Schule und ich war gerade da und sie hat mir voll, also wirklich Gott weiß was erzählt und sich total aufgeregt, vorzugsweise über die Jungs und was da alles passiert ist und. Vier Stunden später, als wir dann am Abendbrot saßen bei meiner Frau, erzählte sie das nochmal. Da war es total anders. Es hatte einen ganz anderen Ton und war auch aus ihrer Sicht plötzlich alles gar nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Und da fand ich auch ganz spannend. Ich glaube, wir denken zu wenig nach, bevor wir in Social Media etwas von uns geben. Wir sollten auch bei Kommentaren vielleicht manchmal sagen, okay, ich speichere mir das mal und dann gucke ich in 3 Stunden nochmal und schreibe dann was dazu.
Ja, gut.
Dann würde sich vieles ändern. Sehr, sehr schön. Aber wir sind mit der Zeit ja leider schon fast jetzt rum. Wir kommen jetzt zu meiner wunderbaren Rubrik der Sinnstift. Mhm. Der Sinnstift für jemand, der vielleicht neu dabei ist, ein Bleistift, den ich immer verschicke. Ich habe gerade gehört, der ist leider noch nicht angekommen, aber wer wird ankommen? Und dann kann Dina fleißig damit schreiben. Und wenn sie fertig ist, steckt sie den in den Blumentopf, gießt ihn fleißig. Das Gießen ist ganz wichtig, habe ich gemerkt. Dann kommen da kleine hübsche Vergissmeinnicht raus. Oh, und zum schön. Sinnstift ja. gibt es, ja, ich hoffe, also Gießen.
Ja, vielen
haben
Dank.
Wir letzte, ja, genau, haben wir beim letzten Podcast geklärt, wir müssen gießen. Und dazu gibt es eine Frage.
Der Sinnstift.
Und die Frage dazu lautet, welcher Kernwert ist dir persönlich besonders wichtig und prägt auch so deine Entscheidung?
Gute Frage. Ich denke, ich habe da jetzt auch viel ja drüber heute schon gesprochen, Vertrauen. Also, dass ich den Leuten vertrauen kann, mit denen ich mich da abstimme und dass ich aber auch mir selber vertrauen kann. Also, ich glaube, viele Leute sind, wenn sie so in sich selber unsicher sind, dann ist es auch schwierig, eine eigene oder eine Entscheidung oder eine eigene Linie zu finden. Und ich merke bei mir, dass ich manchmal vielleicht etwas länger über eine große Entscheidung nachdenke, aber wenn ich sie dann habe, dann habe ich sie auch.
Ja, und man hat ja heute auch ganz gut gehört, dass auch so ein Wert aus dem Elternhaus ist, ne? Dein Vater hat dir ja auch absolut vertraut. Das kam jetzt heute auch so 2-3 Mal durch. Ja, sehr stark. Gut, dann sind wir bei den 3 schnellen Fragen zum Abschluss.
Ja.
Welches Buch liest du denn gerade? Und was ist besonders spannend daran?
Voll ein Klassiker lese ich gerade. Sturmhöhe von Emily Brontë.
Echt?
Ja.
Ach, krass.
Ich hatte jetzt, meine Oma hat mir damals irgendwie davon so vorgeschwärmt und dann hatte ich irgendwie bei Amazon Prime da die Serie zugefunden und dann habe ich so gedacht, ach komm, ich denke an Oma, dann gucke ich mir das jetzt mal an und ich fand es so super. Dann habe ich mir direkt das Buch bestellt, habe Oma angerufen, gesagt, ey Oma, ist wirklich mega und das lese ich jetzt gerade, ja.
Ja, schön. Warum nicht?
Ach so, und was ich daran spannend finde, also erstmal finde ich es natürlich krass, das ist so lange her und im Endeffekt, die menschliche Natur ist so gleich geblieben, gell? Hat sich nichts geändert. Und ja, ich meine, da wird irgendwie so diese Urgewalten der menschlichen Psyche werden da ja sehr stark beleuchtet. Also das Thema Rache, das Thema Liebe. Ja, das gefällt mir.
Ich kenne den Film, den glaube ich von und mit Laurence Olivier, Wuthering Heights heißt der, glaube ich, im Original.
Ja.
Den habe ich mal früher gesehen. Großer Klassiker auch.
Genau, ist voll der Klassiker.
Ja, dann die zweite Frage. Du hast dich ja tatsächlich in relativ jungen Jahren entschieden, Unternehmerin zu werden und bist jetzt in der 2. Generation. Würdest du mit dem Wissen von heute das nochmal machen,
dich
dazu entscheiden?
Ja, würde ich.
Okay. Das war eigentlich auch fast eine überflüssige Frage. Das kam ja gerade schon immer komplett gut raus.
Ja, doch. Also ich bin schon ziemlich happy, wo ich da gerade in meinem Leben stehe. Ja.
Ja, sehr cool. Und jetzt die dritte Frage. Bist du auch als Dina Reit privat viel auf Social Media unterwegs oder konsumierst du womöglich viel? Also kannst du dich auch nicht vom Handy trennen?
Ja, also ich bin auf Social Media unterwegs. Also ich glaube am meisten wahrscheinlich auf Instagram und TikTok. Ich wüsste auch nicht, ob ich jetzt bei der einen Sache mehr oder weniger bin. Ich poste da ja auch so diese Videos so von LinkedIn, die poste ich da einfach auch. Aber das jetzt nicht extra LinkedIn, extra TikTok oder Instagram-Content. Ob ich es zu viel finde? Nee, zurzeit finde ich es nicht zu viel. Ich würde sagen, es ist so ganz okay. Und ich merke aber, man muss da schon sensibel mit umgehen, dass man, also es ist kein, ich komme mal runter, sondern es ist ein Betäuben. Das merke ich immer wieder. Wenn ich irgendwie so durchscrolle und dann das Handy weglege, bin ich danach nicht erholt, sondern ich habe einfach eine Zeit lang nicht an irgendwie meine anderen Sachen so gedacht. Ja, also das ist schon ganz wichtig.
Es entspannt nicht.
Genau, es ist nicht entspannt.
Nicht.
Ja. Also da muss man schon, finde ich, sehr klar drauf gucken.
Ja, super. Dann vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, und ganz herzlichen Dank, dass ihr auch wieder dieses Mal bei meinem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Und natürlich ganz herzlichen Dank an meinen Gast Dina Reit, Geschäftsführerin von Escalaser, Role Model als Familienunternehmerin, Corporate Influencerin und noch einiges mehr. Und in den Shownotes findet ihr den Link natürlich zur Website und dann demnächst natürlich zu der neuen Website.
Genau.
Und auch zu ihrem LinkedIn-Profil. Da erfahrt ihr dann eine ganze Menge über sie und ihr Unternehmen. Das LinkedIn-Profil kann ich euch echt empfehlen. Ich finde das immer wieder super. Ich habe die Glocke da gesetzt, weil ich immer diese Videos so klasse finde, was sie da alles so vor sich hin lasert. Das finde ich großartig.
Danke.
Besser kann man es eigentlich nicht zeigen, was man macht. Ja, und wir haben ja in Deutschland viele Unternehmen mit großartigen Ideen und tollen Produkten. Und in vielen gibt es Nachfolgerinnen und Nachfolger, die mutig und zuversichtlich sind und auch bereit sind, sich den Herausforderungen zu stellen. Heute haben wir eine kennengelernt, aber es werden immer auch in vielen Unternehmen in Zukunft schließen. Mehr als 250.000 heißt es, weil niemand bereit ist, diese zu übernehmen. Und das wird für den Standort Deutschland nicht gut sein. Arbeitsplätze fallen weg und es wird auch viel Wissen verloren gehen. Und es lohnt sich, glaube ich, in solche Unternehmen zu investieren, in sinnstiftendes Unternehmertum zu investieren, nämlich Verantwortung für die Gesellschaft, die sie tragen, ist wichtig. Ja, Verantwortung für die Umwelt, für die Menschen. Und am Ende sind sie auch erfolgreich. Ja, ich freue mich, wenn ihr weiterhin meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir auch ein Feedback geben. Und bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn und weiteren spannenden, tollen Gästen. Und erstmal jetzt ganz, ganz herzlichen Dank an dich, liebe Dina, für dieses wirklich inspirierende und tolle Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung.
Bis bald. Ciao.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.